D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Es geht um Fakes bei uns in der Redaktionskonferenz, was ja ein unendliches Thema ist im Prinzip. Man kann schließlich so ziemlich alles faken. YouTube-Videos, Gemälde, Oberweite, Autoersatzteile, Markenklamotten, Facebook-Accounts. Von allem sind auch Fake-Versionen unterwegs und das nicht zu knapp. Und Armin Himmelrath aus der D-Radio Wissen Redaktion, der will uns jetzt erzählen, dass man sogar ganze Städte faken kann. Das musst du uns jetzt erstmal beweisen, Armin.
Das ist ganz leicht. Man geht ins Internet, klickt ein bisschen rum und landet auf www.passlamm.de. Das ist jedenfalls, wenn man dieser relativ schlecht gemachten Internetseite glauben darf, ein kleiner Ort in Bayern. Und in Passlamm, naja, da gehen die Uhren irgendwie so ein bisschen anders. Die gehen so ein bisschen so, wie man sich vielleicht typisch Bayern vorstellt. Das fängt auch schon so an, so wenn man nach Bayern fährt, um den Tegernsee zu besuchen und sich verfährt. Dann kommt man an den Schliersee und wenn man dort nach dem Weg zum Tegernsee fragt und sich erneut verfährt, dann kommt man nach Passlamm. Passlamm gibt es nicht. Passlamm ist auf keiner Landkarte zu finden.
Du bist ja selber aus Bayern. Ecke. Genau. Ich habe noch nie von Passlamm gehört. Was ist da los?
Genau, in Passlamm gibt es aber ein ganz reges kulturelles und politisches Leben. Unter anderem hat der Ort Passlamm irgendwann mal einen Literaturwettbewerb ausgeschrieben. Und ich mache jetzt selber tatsächlich gelegentlich mit Kurzgeschichten bei Literaturwettbewerben mit und habe diese Ausschreibung bekommen und dachte, ja gut, mach mal
halt
mal mit.
In deinem Postfach oder wie kann die
zu dir? Nee, es gibt so Verteiler, in denen auf Literaturwettbewerbe hingewiesen wird. Und da tauchte der eben unter anderem auf. Und die Aufgabenstellung war ein bisschen skurril. Man sollte nämlich einen Text schreiben zum Thema, wie ich einmal ganz woanders Urlaub machen wollte und dann in Passlamm gelandet bin. Ist ja schon grammatikalisch nicht ganz richtig, aber gut, okay. Und ich dachte, ja, mache ich mal mit. Und dann habe ich auch was geschrieben, so eine Geschichte und ein bisschen Liebesgeschichte rein und Stoiber kam noch vor und ach, alles mögliche. Also sowas, was halt so gerade anstand. Und dann habe ich das eingereicht und irgendwann später gab es dann eine Rückmeldung und dann hieß es so, herzlichen Glückwunsch, Sie haben den zweiten Platz beim Passlammer Literaturwettbewerb gemacht. Ich war nicht der Einzige, der mitgemacht hat, aber ich habe immerhin den zweiten Platz gemacht.
Wow.
Und von daher,
ja,
ne? Respekt,
herzlichen Glückwunsch,
ne? Ja,
Armin. Das ist bisher auf
schade,
jeden
dass
Fall
es den Ort nicht gibt und auch diesen Wettbewerb. Also den Wettbewerb gab es natürlich schon.
Ja, das ist eine sehr schöne und erfolgreiche Geschichte bis hierhin, weil wann hast du denn dann gemerkt, dass das Ganze ein Fake ist? Wolltest du hinfahren zur Preisverleihung?
Nee, also so weit führte es nicht. Es wurde mir dann klar, als mir angekündigt wurde, was ich als Preis bekomme. Diese Literaturwettbewerbe sind oft, da gibt es irgendwie Mini-Preise, kriegt man vielleicht mal 50 Euro oder mal einen Büchergutschein oder manchmal auch nur eine lobende Erwähnung oder eine kleine Veröffentlichung. Also das, da kann man nicht viel gewinnen, von daher hatte ich da vorher gar nicht drauf geschaut. Und als ich dann einmal mitgekriegt habe, was dort ausgelobt war, da wurde es mir klar, erster Platz war nämlich ein Buch über Passlamm ohne Widmung. Der zweite war ein Buch über Passlamm mit Widmung. Und ich glaube, der dritte war ein Buch über Passlamm mit Widmung und irgendwas noch dabei. Also es war irgendwie falsch rum von den Preisen her. Also und da habe ich dann genauer hingeguckt und dann wird einem natürlich irgendwann klar, okay, das ist von vorne bis hin erfunden. Und die Internetseite ist einfach so schlecht gemacht. Das kann nun nicht wirklich sein, obwohl viele kleine Städte schlecht gemachte Internetseiten haben.
Toll, tolle Geschichte. Weißt du mittlerweile, wer dahinter steckt, hinter dieser Fake-Gemeinde?
Ja, das ist ein Mann, der mit Bayern schon was zu tun hat, aber nicht in Bayern wohnt. Der wohnt in Celle, heißt Jörg Borgerding, ein Schriftsteller und Satiriker. Und der hat, glaube ich, so ein kleines Bayern-Fable, findet Bayern richtig gut, aber die Bayern an sich auch manchmal, glaube ich, ein bisschen bekloppt. Und deshalb hat er den Ort Passlamm erfunden und macht da eben so eine Mischung in diesem fiktiven Ort, so wie man sich Bayern vorstellt, also Vorurteile gegenüber den Bayern und so, wie es auch irgendwie schön ist. Da wird zum Beispiel dieser Ort, so steht es eben auf der Homepage, seit Generationen von einer Familie regiert, die da immer den Bürgermeister stellt. Und da ist zum Beispiel das Witzige, dass die Satirezeitschrift Titanic auf diesen Fake reingefallen ist, die ja selber auch manchmal Sachen faken. Mhm. Auf der Homepage steht nämlich, Bürgermeister ist Schorsch Filbinger, Klammern CSU. Seine beiden Vorgänger waren Max Filbinger, CSU, und Alois Filbinger,
absolut
CSU.
Absolut einleuchtend, ja.
Nachfolger wird Ferdi Filbinger, zurzeit CSU, Jugendortsgruppe Passlamm. Und da hat sich die Titanic fürchterlich drüber aufgeregt, hat dann auch so was, Briefe an die Leser gibt es ja in der Rubrik, hat dann was geschrieben und naja, der Jörg Borgerding, der das ganze Ding erfunden hat, hat sich natürlich wahnsinnig gefreut darüber, dass eben Profi-Faker gewissermaßen auf seinen Fake reingefallen sind. Er hat mittlerweile schon auch drei Bücher, das sind aber echte Bücher, unter seinem Namen über Passlamm geschrieben und verarbeitet da so seine Bayern-Hassliebe.
Armin Himmelrath aus der D-Radio Wissen Redaktion über Passlamm, einen gefakten Ort in Bayern. Und der wahrscheinlich schönste Fake aus der Welt der Politik, das ist die Geschichte des Mannes, der hier gefeiert wird.
Es gibt heute noch ein anderes bedeutendes Jubiläum. Jakob Mierscheid wird 80 Jahre alt, dem ich ebenfalls im Namen des ganzen Hauses herzlich gratulieren möchte. Dieser geschätzte, gelegentlich verzweifelt gesuchte Kollege hat schon im Jahre 1979 in der Nachfolge von Carlo Schmidt seine denkwürdige Tätigkeit im Deutschen Bundestag aufgenommen. Er hat sich für die heutige Sitzung aus zwingenden Gründen entschuldigen müssen.
Was lachen die denn da so im Bundestag? Jakob Mierscheid mit vollem Namen Jakob Maria Mierscheid, seines Zeichens Abgeordneter des Deutschen Bundestages. Am 1. März 2013 ist er also 80 geworden und blickt zu diesem Zeitpunkt auch schon auf eine ganz schön lange Karriere im Bundestag zurück. Seit 1979 ist er schon dabei, hat also auch den Umzug von Bonn nach Berlin mitgemacht. Bei seinen Mitabgeordneten ist er bekannt wie ein bunter Hund. Und an diesem Tag eben, am 1. März 2013, da hat ihn Norbert Lammert, der Bundestagspräsident, deswegen auch besonders geehrt und ihm sowas Ähnliches wie die Krönung eines Abgeordneten in Aussicht gestellt, nämlich die Alterspräsidentschaft.
Ich hoffe sehr, dass uns der Kollege Mierscheid auch in der nächsten Legislaturperiode erhalten bleibt. Die naheliegende Aufgabe, die konstituierende Sitzung als Alterspräsident zu eröffnen, würde allerdings voraussetzen, dass er persönlich anwesend ist.
Schauen wir mal auf die politische Geschichte von Jakob Maria Mierscheid. 1979 kam er in den Bundestag als Mitglied der SPD-Fraktion. Das ist ein Ereignis, an das sich auch alte Hasen wie zum Beispiel Franz Müntefering noch erinnern.
Naja, es war klar, da ist ein neuer Kollege, man hatte ihn noch nicht gesehen. Und dann wurde zunächst mal gesagt, das ist wahrscheinlich ein Phantom, aber dann hat man nach wenigen Tagen gemerkt, das ist ein Phänomen.
Tja, und irgendwann wurde klar, dieses Phänomen, das ist nur erfunden. Jakob Maria Mierscheid ist ein großer, ziemlich genialer Fake, gewachsen auf den Mist von drei Bundestagsabgeordneten der SPD, denen offenbar ziemlich langweilig war im Parlamentsalltag. Einer von den Erfindern ist Friedhelm Wollner, der bis heute die Post für Jakob Maria Mierscheid erledigt.
Jakob Mierscheid ist in die Welt gekommen als Nachrücker vom am gleichen Tag verstorbenen Carlo Schmidt, den Namen hat Karl Häser beigesteuert. Die Geburtsdaten haben wir dann von Dietrich Berning genommen und von Peter Würz den zweiten Vornamen, nämlich Maria, Jakob Maria Mierscheid.
Und dieser Jakob Maria Mierscheid, der hat sich im Laufe seiner Fake-Karriere dann auch zum Experten auf vielen Gebieten entwickelt. Er war unter anderem Experte für die Lebensbedingungen der geringelten Haubentaube. Er war auch Experte für die Stahlindustrie. Und in der Parteizeitung Vorwärts hat er einen Artikel über Zusammenhang von Stahlerzeugung und SPD-Wahlergebnissen veröffentlicht. Das sogenannte Mierscheidsche Gesetz wurde das dann genannt. Einen winzigen Skandal hat der Gute auch mal ausgelöst, als er den Namen Ulla Schmidt als Unwort des Jahres vorgeschlagen hat. Und auch als Sündenbock war Jakob Maria Mierscheid öfter mal willkommen, erzählt ebenfalls Franz Müntefering.
Viele von uns haben sich auch ein bisschen hinter ihm versteckt. Oft, wenn was Politisches gesagt wurde, hat man es besser gewusst, aber man wollte dann den Frieden nicht stören oder wollte nicht gegen die öffentliche Meinung angehen.
Jakob Maria Mierscheid, ein Bundestagsabgeordneter, der nur ein Fake-Abgeordneter war, frei erfunden von drei SPD-Politikern. Dass dieser Mierscheid so bekannt wurde, das wurde bei seinen Kollegen und auch bei den Journalisten, das liegt bestimmt auch mit dran, dass seine Erfinder keine Gelegenheit ausgelassen haben, um Mierscheid ins Gespräch zu bringen.
Die beste Methode, das zu gewährleisten, war damals im Bundestag, ihn ausrufen zu lassen. Die Hausrufanlage im Bundestag hat ständig getönt und geklingelt, weil immer Leute gesucht wurden. Also wurde Jakob Mierscheid öfter ausgerufen und damit gab es einen Erinnerungseffekt. Aha, da gibt es einen, der heißt Mierscheid, wer ist das denn?
Tja, und vor ein paar Jahren, da gab es dann übrigens auch noch das Gerücht, Mierscheid sei zur Linkspartei übergelaufen. Gestreut hatte das die linke Fraktion im Bundestag. Die SPD hat es aber natürlich nicht auf sich sitzen lassen und alle Medienkompetenz in die Waagschale geworfen, um diesen PR-Kampf dann am Ende zu gewinnen. Und wenn wir über Fakes reden, dann muss ich ja eigentlich nur sagen, Karl Theodor zu Guttenberg, und alle wissen sowieso schon Bescheid, plagiierte Doktorarbeit, Promotionsbetrug. Klar, auch das war ein ordentlicher Fake. Allerdings geht es heute ja bei uns darum, alles richtig falsch zu machen. Und auch dafür gibt es Beispiele in der Wissenschaft. Armin Himmelrath aus der DERA Die Wissen Redaktion, du hast die Sendung mit vorbereitet. Und ja, du hast dir mal die guten und sozusagen die etwas clevereren Fälscher in der Wissenschaft angeguckt. Wer ist denn ein guter Fälscher für dich, Armin?
Na, du bist zum Beispiel eine, ich bin einer.
Ich?
Thomas Ruscher ist dabei,
gesagt,
Lars Westermann,
ich nicht.
Alle, die an dieser Sendung beteiligt waren, Michael Bödecker, soll man auch noch nennen. Und zwar habe ich hier mitgebracht, deshalb raschelt es auch so, ich habe ein Papier mitgebracht, ein wissenschaftliches Papier, das heißt Visualization of E-Commerce. Das ist tatsächlich eine, sieht aus wie so eine Studie aus irgendeinem Journal, aus einer Wissenschaftszeitschrift. Ja, 6 Seiten, alles drin, was man braucht. Ein Abstract vorne dran, Einführung, es geht um eine Analyse, es geht natürlich um ein Untersuchungsdesign,
Grafiken
drin, am Schluss natürlich Literatur, Quellen, alles dabei, was man braucht. Wenn ihr euch das angucken wollt, das gibt's auch auf unserer Homepage, deradiowissen.de, und könnt euch das da runterladen als PDF. Eine richtig gute, solide scheinende Arbeit, ist natürlich nur ein Fake.
Ja, was hat das jetzt mit uns zu tun?
Wir haben die heute Nachmittag mal eben so gemacht. Du warst gar nicht, hast das gar nicht mitgekriegt. Wir haben es trotzdem gemacht, sondern ist nämlich eine Sache von ein paar Minuten. Das ist eine tatsächlich komplett gefälschte wissenschaftliche Studie, wenn man so will, ohne jeden Inhalt. Ein Textgenerator hat das gemacht. Den gibt's für wissenschaftliche Texte auf Englisch im Internet. Man gibt nur seinen Namen ein und fertig.
Krass, wie läuft das genau? Erzähl mal, wie entsteht so ein Text?
Also die Homepage heißt SciGen. Das ist wahrscheinlich eine Zusammenführung aus Science Generator. Ein Zufallsgenerator, den haben ein paar Leute programmiert, und der setzt Wörter einfach nach englischen Syntaxregeln zusammen. Aber es sind keine fertigen Textbausteine, sondern der wurstelt irgendwas zusammen, was er halt in seiner Datenbank hat. Da ist dann wirklich auch jedes Papier, was entsteht, ein anderes. Und vor allem, es sieht einfach richtig gut echt aus.
Total.
Und da entstehen aber auch manchmal ganz skurrile Sachen. Wir hatten heute Nachmittag mal so eins dazwischen, wo dann Albert Einstein zitiert wurde, dass er bestimmte Sachen erst entwickelt habe, nachdem er Mac OS X programmiert hatte, und da weiß man dann natürlich schon, dass das nicht so ganz sein kann.
Ja, verstehe. Wer denkt sich sowas aus, und vor allem, warum denkt er sich sowas aus?
Ich würde
aus?
Sagen, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit Humor, in diesem Fall Computerforscher am MIT, am Massachusetts Institute of Technology, die haben das programmiert, und sie wollten zeigen eigentlich, wie hohl und gedankenlos Wissenschaft manchmal funktioniert, wollten das aber auf eine clevere Weise zeigen, und sie haben das eben auch geschafft seit 2005. Da ist dieser SciGen-Generator, Textgenerator im Netz zu finden, kann genutzt werden. Seit dieser Zeit, also jetzt so 10 Jahre, sind wirklich mehr als 100 wissenschaftliche Papiere, die mit dem Ding entstanden sind, eingereicht worden bei wissenschaftlichen Publikationen, auch bei Fachkonferenzen, und zwar erfolgreich eingereicht. Also es gab immer wieder Wissenschaftler, die das genutzt haben und sich einen Spaß draus gemacht haben und haben gesagt, oh, ich teste das jetzt mal aus, und sind immer wieder auch durchgekommen. Im Moment, es gibt jemand, der das so nachzählt, sind es wohl so um die 80 Papers, die tatsächlich auch noch veröffentlicht sind und als echt gelten.
Lustig. Ich muss mir die Leute vorstellen, die das dann lesen und versuchen zu verstehen.
Genau, sind das ist natürlich totaler Quark.
Sind denn die SciGen-Programme so die einzigen Wissenschaftler, die solche Fakes machen?
Nee, überhaupt nicht. Also es gibt in der Wissenschaft tatsächlich so was, eine gewisse Tradition, sich mit solchen Dingen zu beschäftigen. Der bekannteste Fall ist vielleicht die Sokol-Affäre. Alan Sokol, das ist ein Physiker, ein US-amerikanischer Physiker, der hat 1996 sich darüber geärgert, über die, ja, wie er das so fand, so ein bisschen laxe Argumentation vieler Geistes- und Sozialwissenschaftler. Und er hat dann einen Artikel geschrieben, in dem ging es offiziell um die Quantengravitation, er ist ja Physiker, als linguistisches und soziales Konstrukt, so hat er das genannt. Also irgendwie ein bisschen verquirlt mit geistes- und sozialwissenschaftlichen Sachen, hat das dann eingereicht bei Fachzeitschriften, und bei der Fachzeitschrift Social Text wurde das dann auch akzeptiert, und anschließend gab es dann, als er das geoutet hat, dass es ein Fake war, eine Riesendiskussion darüber, wie eigentlich Qualitätssicherung in der Wissenschaft funktioniert, und bis heute gilt dieser Sokol Hoax als Paradebeispiel dafür, dass man eben Leute, die zu verschraubt reden und irgendwie so ein Wissenschaftsenglisch in dem Fall dann absondern, dass man die eben mit ihren eigenen Mitteln ganz leicht aufs Glatteis führen kann. Das muss sich halt nur so anhören, als sei das echt.
Da kannst du mal sehen. Niemand ist sicher vor Fakes. Auch nicht die Wissenschaft und auch nicht ich. Zwei Handgriffe. Und ich stehe hier auf diesem Paper, das ist wirklich lustig, hinten bei den Quellen, als Verfasserin einer Methodologie von Web Services. Das ist angeblich hier eine Quelle von 1992.
Hey, da bist du ja schon lange im Geschäft.
Da war ich 9 Jahre alt. Mann, ich muss ein Wunderkind gewesen sein. Danke, Armin Himmelrath.
D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.